Wortspiel.
Ob archaische Wildbeutergesellschaften, traditionelle Nomaden oder Arbeitsmigranten, schon immer sind Menschen auf Suche nach Nahrung und einem besseren Leben und schließlich zum Geldverdienen hin und her gependelt. Heute wird Mobilität auf dem Arbeitsmarkt gepriesen und auch erwartet. Beispiel Bremen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes gibt es etwa 94.000 Menschen, die in die Stadt hinein und 27.000, die aus Bremen hinaus ins Umland pendeln. Was bedeutet es, von einem Ort zum anderen unterwegs zu sein, hier zu arbeiten, dort zu wohnen? Denn ob man nun täglich oder wöchentlich pendelt, ob man es wegen des Arbeitsplatzes oder des Eigenheims im Grünen tut, Veränderungen gibt es auf jeden Fall. Für den Einzelnen ebenso wie für das Gemeinwesen. Marion Weg hat sich mit diesem Thema beschäftigt.
Das nehme ich in Kauf, das ist so, und dafür habe ich aber die Vorteile hier. Ich wohne im Grün und die Bremer kommen am Wochenende und wollen dann das Grüne hier sehen und fahren dann nach Hofswede.
Ich muss es machen. Ich mache es und ich selber bin aber gar nicht glücklich damit. Also ich würde gerne irgendwo sein, sesshaft sein.
Hin und her. Das Pendlerleben.
Mobilität ist Freiheit. Für mich. Wenn ich mich bewegen kann. Aber man muss im Leben, glaube ich, abwägen. Ich richte mein Leben ja ein. Ich habe es mir so eingerichtet jetzt und bin damit auch zufrieden. Und da fängt eigentlich das ganze Thema eigentlich an oder es hört auf.
Mobil, lateinisch mobilis. Beweglich, gesund und munter. Flink, behende, einsatzbereit.
Bewegung gehört zum Menschsein dazu. Man muss sich bewegen, um nicht stehen zu bleiben. Keine Entwicklung ohne Bewegung. Menschen sind keine Bäume, sonst hätten sie Wurzeln statt Beine. Menschen sollen sich bewegen. Beine sind zum Gehen da. Und es ist auch die Freude an der eigenen Bewegung, die gut tut. Wer sich in Bewegung setzt, erfährt nicht nur das Neue, was außerhalb seiner selbst liegt, sondern erlebt sich auch in der Aktion, kann sich spüren, kann sich seiner selbst vergewissern. Bewegung ist Leben. Bewegung kann auf geistiger, seelischer oder körperlicher Ebene stattfinden. Voraussetzung für Bewegung ist aber immer auch die eigene Bereitschaft dazu. Man muss sich bewegen lassen wollen. Vor allem räumliche Mobilität wird ansonsten zu einem seelenlosen Akt, einem rein körperlichen Transport von einem Ort zum anderen. Sich zu bewegen ist ein natürliches Verlangen des Menschen. Indem man sich bewegt, vergrößert man den eigenen Aktionsradius, das eigene Territorium. Sich bewegen und aufbrechen zu neuen Ufern, unbekannte Orte und Dinge sich bekannt machen, in sich aufnehmen, erobern, sich einverleiben, dass sie zum eigenen werden. Auf diesem Grundbedürfnis basiert die Menschheitsgeschichte. Schon immer waren Menschen mobil. Schon immer sind sie auf der Suche nach Wasser und Weideland, Nahrung und besserem Leben hin und her gependelt.
Stichwort Industrialisierung. Wie der Wildbeuter, der auf der Suche nach besserem Wild von Ort zu Ort wandert, so wandert der Lohnempfänger von Ort zu Ort auf der Suche nach einer besseren Arbeit. Frank Robert Vivalo, Handbuch der Kulturanthropologie, 1988.
In den vergangenen Jahrhunderten sind Millionen von Menschen auf Wanderschaft gegangen. Migrationsbewegungen haben eine lange Tradition. Im 17. Jahrhundert beispielsweise wanderte man aus Deutschland in die damals reichen Regionen Europas aus, nach Mittelitalien oder in den Mittelmeerraum. Im 18. Jahrhundert fanden deutsche Hollandgänger saisonal Arbeit in den Niederlanden. Im 19. Jahrhundert suchten Massen von Menschen ihr Glück in der neuen Welt und gingen nach Amerika. Der ökonomische Zwang trieb die Menschen zur Bewegung. Auch innerhalb Deutschlands gab es intensive Binnenwanderungen. So sollen es 20 Millionen Deutsche gewesen sein, die um 1860 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges aus Oberschlesien und Ost- und Westpreußen in den Westen kamen. hin und her als neue Lebensform.
Das arbeitsbedingte Pendeln entwickelte sich erst mit der forcierten Industrialisierung zu einer weit verbreiteten Form der Mobilität. Der prägende Typ des Pendlers früher gehörte zur Landbevölkerung. Er wollte bzw. musste sich durch die Arbeit in der nächsten Stadt oder im nächsten Industriedorf seinen Lebensunterhalt verdienen oder ihn aufbessern. Arbeitswissenschaftler Prof. Dr. Erich Ott in seinem Buch Die Pendlergesellschaft, 1992.
Das hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Heutzutage ist es nicht mehr der Landarbeiter, der seinen Lebensunterhalt woanders suchen muss. Heutzutage bestimmen andere Faktoren, wer sich für das Hin und Her zu entscheiden hat.
Die Möglichkeiten und die Bereitschaft des Einzelnen, über eine bestimmte Distanz einen Ortswechsel zu vollziehen, werden unter anderem von den Faktoren Alter, Beruf, Qualifikation und Einkommen determiniert. Die höchste regionale Mobilität weisen Personen mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss auf. Kurzbericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit, April 2000.
Je höher, desto weiter? Im Zeitraum von 1980 bis 1995, so die Studie, ist die regionale Mobilität sowohl bei Männern als auch bei Frauen gestiegen. Die Pendlerströme werden immer größer. Allein nach Bremen fuhren 1999, nach Angaben des Statistischen Landesamtes Bremen, täglich 94.357 Menschen, um dort zu arbeiten. Wie gependelt wird, kann dabei sehr unterschiedlich sein. Manche sind Fernpendler, kommen über eine größere Entfernung in eine andere Stadt. Manche sind Nahpendler aus dem Umland. Einige pendeln täglich, andere fahren nur am Wochenende nach Haus. Montagmorgen. Es geht wieder los. Raus aus dem Bett, dem Haus. Fertig machen zum Mobilsein, zum Unterwegssein. Und das bedeutet rein in den Verkehr.
Ich sag mal, wenn man Glück hat, dann ist das so eine Art zähflüssiger Verkehr. Dann rollt der so einigermaßen. Aber nachher steht man da, steht und wartet. Dann trifft Stau auf Stau. Und dann versucht man da mal eben, ich sag mal, nach Bremen in der Innenstadt reinzukommen. Und wenn man dann erstmal da ist in der Innenstadt, dann hat man das ganz große Problem, wo stelle ich mein Auto ab?
Thomas Wischhusen lebt im Umland von Bremen auf niedersächsischem Boden. Der 40-jährige Familienvater arbeitet in einer Bremer Behörde in der Innenstadt und pendelt täglich mit dem Auto von draußen in die Stadt hinein. Mobil sein. Auto mobil.
Einer Stadt wie Bremen, die 52 Kilometer lang ist, wenn Sie also von der Peripherie kommen, haben Sie mindestens die Hälfte davon als weiteste Strecke, einfache Strecke zurückzulegen. Das heißt, Sie sind bereits öffentlich getrieben des Morgens in Bussen oder Bahnen eine Stunde unterwegs, bis Sie den Bahnhof erreichen. Dann fährt von Bremen nach Hamburg der Zug nochmal eine Stunde. Dann sind Sie entweder am Hauptbahnhof, müssen die S-Bahn nehmen, das dauert nochmal eine gute 35 Minuten. Das heißt, sie sind 2,5 Stunden, das heißt über fünf Stunden am Tag unterwegs. Selbst bei einer sehr dichten A1, die nahezu unerträglich voll ist heutzutage, brauche ich nie mehr als 3 Stunden.
Manfred Römer ist Mitte 50 und wohnt mit seiner Familie in Bremen. Als Geschäftsführer einer Chemiefabrik in Hamburg ist er ständig unterwegs. Mal pendelt er von Bremen mit dem Auto zu seinem Arbeitsplatz, mal geht es zu geschäftlichen Terminen ins In- und Ausland. Dann benutzt er meistens das Flugzeug.
Heute ist Fliegen schlimm, weil auch hier dieser brutale Gedanke mit möglichst wenig Platz, möglichst viel Passagiere zu bewegen, immer stärker wird. Und bei meiner Körpergröße von 1,96 Meter leide ich auch in der Business Class mittlerweile ganz erheblich. Ein Flug länger als 1,5 Stunden, der macht mich fertig. Fliegen ist schlimmer als Autofahren für mich. Fliegen ist unangenehm geworden. Dann sind die Flughäfen mehr als nur hektisch. Sind schlecht im Service, sind schlecht in der ganzen Gastronomie, weil da stimmt Preis-Leistung nicht mehr. Also Fliegen ist heute für mich das Allerschlimmste. Und das ist leider, je internationaler man wird, natürlich immer mehr etwas, was ich tun muss. Wozu ich immer weniger Lust habe eigentlich. Ne?
Nicht jeder hält das Unterwegssein Tag für Tag aus. Nicht jeder will oder kann das. Manche bewältigen die Pendelei wöchentlich. Das kann notwendig sein, aufgrund zu großer Entfernungen. Es kann aber auch eine Option sein, für die man sich freiwillig entscheidet. Dann nämlich, wenn das tägliche Hin und Her als zu beschwerlich erlebt wird.
Das ist mir zu anstrengend. Also, weil ich bin zwar dann im Hauptbahnhof Bremen angekommen, aber der Arbeitsplatz ist noch ein bisschen. Da muss ich wieder das Übliche noch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Und die Hektik, die dann entsteht am Ende eines Arbeitstages, weil kann ich nicht sagen, ich bin Punkt, sagen wir mal, 16:30 Uhr, bin ich dann fertig und bin dann auch ganz fix am Hauptbahnhof. Es kann ja mal sein, dass jemand noch diverse Aufträge hat und die muss ich halt machen und möchte ich ja auch machen und dann habe ich meinen Zug verpasst. Und um diesem Stress zu entgehen, habe ich gesagt, gut, das mache ich nicht, ich mache mir nicht mehr ein Zimmer. Ja, so gelassen bin ich eben nicht, dass ich sage, es ist kein Problem, es ist ein Problem. Also diese Hektik, die entsteht und schnell und fix und dann zum Bahnhof, darauf habe ich verzichtet und gesagt, okay, dann nehme ich mir ein Zimmer und dann kann ich auch in Ruhe Feierabend machen.
Sabine Meyer ist Mitte 30, wohnt eigentlich in Hamburg und arbeitet als Diplombibliothekarin in Bremen. Sie bleibt die Woche über am Arbeitsort und kommt nur am Wochenende für 48 Stunden nach Hause.
Man muss sich an eine bestimmte Stelle hinstellen. Man weiß, dann kommt der Waggon sowieso und da wird immer ein freier Platz sein, weil man die erste Person ist, die da einsteigt. Also es ist einfach so ein Spielchen. Man weiß, wo man stehen bleiben muss und einsteigen muss, findet einen Sitzplatz, ist gut. Aber ich merke einfach, das ist eine komische Atmosphäre. Jeder ist so, schottet sich ab. Ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, mit einem Mitreisenden zu sprechen. Das tut man schon auf längeren Fahrten, aber auf dich habe ich keine Lust. Ich gucke aus dem Fenster und lese meine Zeitung und bin froh, wenn ich dann ankomme. Und im Auto allerdings ist natürlich auch, weiß ich nicht, ist kein besserer Vergleich. Da sind Autostaus auf der Autobahn. Aber insgesamt ist es schon eine Anstrengung und eine Belastung. Ich merke es einfach so von der Anspannung meiner Muskulatur. Es ist egal, auch wenn kein Stau ist oder man einen Sitzplatz im Waggon von der Bundesbahn hat. Trotzdem ist da schon so eine innere Haltung, lass mich alle in Ruhe. Also so eine Abwehr. Also es ist so mein persönliches Ding einfach, das sehe ich. Im Grunde will ich es nicht, heißt das. Ne? Ich will diese Pendelei nicht.
Mobilität ist aufs Engste verknüpft mit der Motorisierung der Gesellschaft. Das Auto ist das am häufigsten benutzte Verkehrsmittel unserer Zeit. Legte man vor 50 Jahren viele Wege noch zu Fuß zurück, so benutzt man heute für die gleichen Strecken das Auto. Bei der letzten Volkszählung 1987 stellte sich heraus, dass 80% der Arbeitnehmer für den Arbeitsweg den Pkw benutzen.
Pkw-Pendler hatten häufiger gesundheitliche Probleme als Pendler, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gelangten. Sie fühlten sich müder, nervöser, ängstlicher und klagten häufiger über Schlafprobleme und Konzentrationsmängel. Eine vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat in Auftrag gegebene Studie, 1997.
Viele Menschen sind nicht freiwillig unterwegs. Die meisten müssen notgedrungen, als Alternative zur Arbeitslosigkeit, einen Arbeitsplatz in Kauf nehmen, der weiter weg liegt, als ihnen lieb ist. Im Sozialgesetzbuch 3 ist festgeschrieben, dass einem Arbeitnehmer, der täglich bis zu 6 Stunden arbeitet, eine Fahrzeit bis zu 2 Stunden zuzumuten ist. Vollzeitkräfte müssen unter Umständen mit 2,5 Stunden täglichem Hin und Her einverstanden sein. Frank Münkewaff, Arbeitsvermittler im Bremer Arbeitsamt.
Von sehr, sehr vielen Gesprächen, die man führt, sind eigentlich wenige dabei, die von vornherein sagen, ich bin bereit, aus Bremen rauszugehen, um vielleicht so eine Art Pendlerdasein aufzunehmen, ne? Weil man sich prima in den Bremer Arbeitsmarkt bindet. Wobei das auch abhängig ist von der beruflichen Tätigkeit an sich und von dem Berufsfeld, in dem man tätig ist. Ich denke mal, die Akademiker, die Leute, die studiert haben, die sind einfach auf den bundesweiten Arbeitsmarkt angewiesen. Das wissen die auch von sich aus und die bewerben sich auch bundesweit und in der Regel und wollen auch bundesweit vermittelt werden, ne?
Aber nicht alle Arbeitnehmer sind gewillt, ständig Zeit mit dem Fahren von hier nach dort zu verbringen. Und wenn es sich nicht um einen Vollzeitarbeitsplatz handelt, kann es noch schwieriger werden, sich für das Pendeln zu entscheiden.
Auch gerade wenn es in den Teilzeitbereich geht, wenn man aufzeigt, Mensch, ist dann aber 2 Stunden zumutbar. Man kann auch sehr klar verdeutlichen, es sind vielleicht 1 Stunde 55 Minuten, die du am Tag unterwegs bist, um einen Arbeitsplatz zu erreichen, um 25 Stunden in der Woche zu arbeiten. Wobei sich letztendlich die Frage stellt, macht man das Ganze mit Druck und sagt, hier, es gibt aber diese Zumutbarkeitsanordnung, du musst aber 2 Stunden in Kauf nehmen für 25 Stunden in der Woche. Die Frage ist, was hat der Arbeitgeber nachher davon, wenn er einen unmotivierten Arbeitnehmer hat, der vielleicht häufig krank ist, der ausfällt, und macht es denn dort wirklich so ein bisschen Druck auszuüben? Ne? Ich würde eher sagen, ich halte mich ein bisschen zurück und versuche halt vielleicht Vor- und Nachteile aufzuzeigen, einen Arbeitsplatz zu finden, gerade wenn man länger arbeitslos ist, und vielleicht auch Fahrzeiten in Kauf zu nehmen.
Pendeldasein entsteht nicht immer unter dem Druck, einen weit entfernten Arbeitsort erreichen zu müssen, der Arbeit zu folgen. Das Hin und Her kann auch freiwillig gewählt werden. Dann, wenn das Haus im Grünen wartet. Raus aus der stressigen Stadt, weg von Lärm und schlechter Luft. Harmonie statt Hektik.
Hier ist es ruhiger, angenehmer. Hier wohnt man im Grünen. Hier kennt der eine die anderen. In Bremen ist das alles so ein bisschen hektischer und ein bisschen unpersönlicher. Ich würde für kein Geld der Welt nach Bremen ziehen, egal wohin. Und die Ecken, sag ich mal, die mir gefallen würden, die sind nicht bezahlbar. Und insoweit bleibt nur die Alternative hier. Und hier ist das Umfeld, ich sag, für mich stimmt hier das Umfeld, auch für die Kinder sehr wichtig. Also hier in Gienthal bin ich der Meinung, dass sie noch etwas behüteter aufwachsen und vielleicht noch nicht ganz so, sage ich mal, den Stress in Anführungsstrichen der Großstadt mitkriegen. Da ist schon doch schon ein bisschen mehr los.
Doch die Großstadt hat einen guten Arbeitsmarkt und zieht daher jede Menge Einpendler an, die nun täglich aus dem Umland in die Stadt kommen.
Was macht die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln stressig? Abgesehen von einer langen Fahrtdauer sind es Belästigungen wie räumliche Enge und unangenehme Gerüche, Verspätungen, verpasste Anschlüsse und häufiger Zwang zum Umsteigen. Studie des Deutschen Verkehrssicherheitsrats 1997.
Und so rollt der Autoverkehr weiter.
Das Problem ist eben, wenn man hier mit Familie wohnt, man muss ein Auto haben, am besten zwei. Auch für die Frau einkaufen etc. etc. Das schon. Gut, Busverbindung ist hier mit dem Rad für die Kinder hin zur Bushaltestelle nach Bremen. Können sie auch mal reinfahren mit dem Bus. Das geht so, aber ich sag mal, auf Dauer muss man einfach davon ausgehen, wenn man hier im Grünen wohnt, braucht man ein Auto. Wenn man verheiratet ist, sag ich mal, braucht man zwei. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Oder man muss eben Alternativen schaffen zum Auto, aber ich kenne keine.
Was macht die Fahrt mit dem Pkw stressig? Hohe Verkehrsdichte, Ärgernisse und Hindernisse während der Fahrt, Gefahren, Belästigungen durch Lärm und Abgase. Studie des Deutschen Verkehrssicherheitsrats 1997.
Vielerorts werden Umgehungsstraßen gebaut. Also fürs Wohnen im Grünen hier, die Landschaft dort zu betonieren?
Das ist der Zwiespalt und da muss man entscheiden, was man will. Ich sag, und da entscheide ich mich ganz eindeutig dafür, dass ich sage, in diesem Falle bei uns hier in Lilienthal, so ähnlich wie in Brinkum, würde ich die Umgehungsstraße bauen. Und natürlich auch die Natur kaputt machen.
Hier wohnen, da arbeiten, dort Freizeit machen. Die alte Kernstadt im historischen Sinne gibt es so nicht mehr. Das Gegensatzpaar Stadt-Land hat sich aufgelöst. Unsere Bilder sind überholt.
Wir gehen immer noch davon aus, und das haben ja auch viele Menschen immer noch als Idealbild einer Stadt vor Augen, die gewisse Quartiersbezogenheit. Das heißt, man wohnt in einem Viertel, in einem kleineren Stadtgebiet und in diesem Stadtgebiet erledigt man seinen ganzen Alltag.
Professor Dr. Gerhard Barenberg vom Studiengang Geografie an der Universität Bremen.
Dort arbeitet man, dort hat man seine Freunde, wenn es geht auch noch seine Verwandten. Man verbringt die Freizeit dort, trinkt sein Bier in der Gaststätte an der Ecke und so weiter. Und versorgt sich auch mit Lebensmitteln und mit allen Gütern des kurz- oder auch mittelfristigen Bedarfs. Und gelegentlich fährt man dann mal in die Innenstadt zum Großeinkauf. Ich denke, dass wir dieses Bild ja noch alle in unseren Köpfen haben, weitgehend. Und wie gesagt, manche meinen auch, das sei das Idealbild der Stadt.
Das Idealbild der Stadt? Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt sich ein neues Stadtbild. Man will keine hohen Baudichten mehr, keine Mietskasernen, wie es im späten 19. Jahrhundert üblich war. Das Ziel heißt nun Dezentralisierung. Freistehende Häuser mit Grünflächen werden zum Leitbild. Die Stadt wird aufgelockert und wächst. Vorort für Vorort hängt sich an die eigentliche Kernstadt wie Zelle an Zelle. Stadt und Vorstädte gehen ineinander über. In den 50er Jahren beginnt der Trend, aus den Zentren ins Umland zu ziehen. Der städtische Wohnraum ist knapp, die Mieten sind hoch. Auch die einsetzende Massenmotorisierung führt dazu, Arbeits- und Wohnort zu entkoppeln.
Wir haben nicht mehr nur Städte und Umländer, sondern wir haben so etwas wie Stadtregionen, deren Mittelpunkt natürlich immer noch die alte Kernstadt ist. Aber diese Stadtregionen, die haben etwa einen Durchmesser von 50 bis 60 Kilometern. So, und wenn jetzt eine Person innerhalb dieser Stadtregion einen Arbeitsplatz findet, dann wird sie bei ihrer Kalkulation danach, wo sie dann jetzt wohnen möchte, immer betrachten, sie hat erstens ein Auto. Das heißt, sie kann jeden Tag gut und gerne 20 bis 30 Kilometer zur Arbeit zurücklegen. Mit anderen Worten, sie wird dann ihren Wohnstandort im Prinzip in einem Umkreis von 20 bis 30 Kilometern von dem Arbeitsstandort suchen. Dabei spielen Stadtgrenzen überhaupt gar keine Rolle mehr.
Professor Dr. Barenberg hat in einem Forschungsprojekt Siedlungsstruktur und Verkehr in der Stadtregion untersucht und die Entwicklung von 1970 bis 1987 am Beispiel des Berufsverkehrs in der Bremer Region analysiert. Entgegen der populären Meinung, dass die Zunahme des Pendelverkehrs sich vor allem zwischen Stadt und Land abspiele, hat der Geograf etwas anderes herausgefunden.
Im Umland entstehen nicht nur neue Wohnungen für die Suburbaniten, sondern es entstehen auch neue Arbeitsplätze. Es ziehen viele junge Familien vor allem natürlich ins Umland raus mit Kindern, weil ja immer noch die Idee hinter der Suburbanisierung aufsteckt, dass man eben gerne ein eigenes Haus im Grünen haben möchte. Das sind also junge Familien mit Kindern und die Kinder müssen alle in die Kindergärten gehen, die müssen in die Schule gehen. Die müssen dann entstehen im Umland natürlich und das sind ja Arbeitsplätze, die entstehen zur gleichen Zeit. Daneben entstehen natürlich im Umland alle Arten von Versorgungseinrichtungen, was weiß ich, Bankfilialen, Einzelhandelsgeschäfte, dann später auch Freizeiteinrichtungen und so weiter, wo jeweils auch Arbeitsplätze mit verbunden sind. Und es entstehen aber auch natürlich im Umland noch darüber hinaus solche wirtschaftlichen Aktivitäten und Einrichtungen, die eigentlich nicht so sehr auf die direkt lokale Bevölkerung sich beziehen, sondern auf die Bevölkerung der gesamten Region oder auch auf den gesamten Absatzmarkt Bundesrepublik oder Welt. Das führt dazu, dass im Umland eben auch wir de facto schon die Situation haben, dass in vielen Teilen des Umlands wir auch eine relativ enge Verzahnung von Wohn- und Arbeitsstätten haben. Mit anderen Worten, dass also viele Leute innerhalb einer einzelnen Umlandgemeinde jetzt mittlerweile wohnen und auch in der gleichen Umlandgemeinde arbeiten.
So ergibt sich ein buntes Bild von scheinbar unbegrenzten Optionen. Der eine wohnt in der Stadt und arbeitet dort auch. Der zweite wohnt zwar in der Stadt, aber pendelt zum Arbeiten woanders hin. Der dritte wohnt woanders, pendelt aber in die Stadt hinein. Der vierte arbeitet und wohnt ausschließlich in einer einzigen Umlandgemeinde und berührt die Stadt überhaupt nicht mehr. Und der fünfte wohnt in einer Gemeinde und arbeitet in einer anderen. Stadtgrenzen, Landesgrenzen, überhaupt Entfernungen, alles scheint zusammengeschrumpft zu sein. Leicht überwindbar, locker erreichbar. Mobilität bedeutet vor allem im Verkehr stecken, vor und nach der Arbeit. Das ist anstrengend genug. Mobilität bedeutet aber ebenso Veränderung der persönlichen Zeitgestaltung und des individuellen Kräftespiels. Und dadurch verändert sich auch das soziale Umfeld. Vor allem für die Wochenpendler, denn die meiste Zeit der Woche wird am fremden, unvertrauten Arbeitsort verbracht und das oft allein, weil es dort keine gewachsenen Freundschaften und Beziehungen gibt.
Ja, in diesem Alleinsein müssen zurechtzukommen, das fällt ein wenig schwer. Ich arbeite am Rechner nach wie vor, ich gehe spazieren. Also das ist alles, was ich eigentlich auch in Hamburg immer gemacht habe. Ich bewege mich. Das kann ich allerdings nicht machen in Bremen, nämlich meinen Yogakurs. Also meine sportlichen Aktivitäten, die sind da gebremst, das kann ich nicht machen. Das heißt auch umgekehrt, ich kann es nicht in Hamburg machen. Habe das also unterbrechen müssen. Habe auch ein bisschen, fand ich ein klein wenig schade. Also ich kann meine Kurse, die liefen, musste ich abbrechen. Und das heißt auch die Kontakte, die da stattgefunden hatten, laufen ja nicht mehr. Also ich mache es dann halt privat in meinem Zimmer, was ich da gemietet habe. Ist dann... Eigentlich stellt sich das nicht als Problem dar, weil ich mache meine Aktivitäten nach wie vor alleine, aber eben alleine. Und wenn das jeden Tag gemacht wird, monatelang, das ist schade.
Bei Wochenpendlern ist es dann eben viel wichtiger, wie ist die psychosoziale Situation, wie geht es den Menschen am Arbeitsort?
Arbeitspsychologin Dr. Ducki.
Zum einen geht es natürlich um dieses Thema Einsamkeitserleben am Arbeitsort. Je nachdem, wie umfangreich die sozialen Kontakte sind, die sie sich dort aufbauen, fühlen sich die Leute teilweise eben ausgesprochen einsam oder auch nicht so sehr. Das andere ist dann das Problem der Rückkehr an den Wohnort. Also wenn der Wochenpendler dann eine Woche lang weg war und zurückkommt, dann kommt er natürlich mit einem Bündel von Erwartungen, Hoffnungen, Wünschen, was alles an sozialer Nähe, an Intimität, an Auseinandersetzungen unter der Woche nicht stattfinden konnte, muss dann in 2 Tagen nachgeholt werden. Diese ist eine klassische Überforderungssituation und die führt dann eben häufig zu Konflikten in diesen 2 Tagen zu Hause, weil das alles gar nicht abgeleistet werden kann. Also die Familie ist da auch dann emotional überfordert. Das heißt aber auch, dass Konflikte, die dadurch entstehen, nicht mehr am Wochenende gelöst werden können, weil die Zeit dafür nicht da ist. Das heißt, diese Konflikte werden dann eben häufig auch wieder mitgenommen an den Arbeitsort und müssen vertagt werden. Also die Lösung muss vertagt werden und damit lebt es sich nicht immer gut.
Die wenige Zeit, die am Wochenende für sich selbst, den Partner, die Kinder und Freunde bleibt, wird von vielen Pendlern als belastend erlebt. Allerdings gibt es auch Wochenpendler, die ihre Lebensform eher als Chance für Beruf und Partnerschaft verstehen. Innerhalb der Woche können sie sich, ohne Rücksichten nehmen zu müssen, voll auf ihre Arbeit konzentrieren. Und am Wochenende begegnen sie dem Partner aufgrund der tagelangen Trennung freudiger und offener, mit der Option auf verstärkte romantische Zweisamkeit. Doch gleichgültig, ob das wöchentliche Pendeln als Last oder Lust empfunden wird, gleichgültig, ob Familie oder Freunde, Haushalt oder Hobbys am Wochenende warten, der Faktor Zeit hat alle Aktivitäten fest im Griff und hat großen Einfluss auf das persönliche Leben.
Die Kontakte, die sich gestalten, ja, es bezieht sich natürlich nur auf das Wochenende. Und da ich ja nun in Bremen mein Zimmer habe, heißt das, ich muss hier natürlich auch meine Lebensmittel, die ich fürs Wochenende brauche, das heißt erstmal das ganz normale Wäsche waschen, Lebensmittel kaufen, da ist schon mindestens der halbe Samstag geht da drauf. Das heißt dann auch, ich muss auch etwas essen, das heißt, ich muss auch erstmal mein Essen vorbereiten. Das heißt, die konkreten Kontakte bezieht sich auf Samstagabend und dann ist Schluss, weil ich die Ruhe nicht mehr habe, am Sonntagmorgen oder Mittag noch zu sagen, komm vorbei, wir treffen uns, wir gehen nochmal zusammen an der Elbe spazieren. Da bin ich einfach zu nervös schon, weil ich sitze mit einem Bein schon im Zug nach Bremen zurück. Also das heißt, die Kontakte beziehen sich nur auf den Samstag. Und na gut, in Hamburg hat nicht jeder, weil ich nach Hamburg wiederkomme, hat dann Zeit und sagt, prima, lass uns treffen. Die haben natürlich auch ihre Verpflichtungen und treffen sich wieder mit anderen Freunden. Es hat sich schon verändert, die Kontakte selber. Deswegen, weil wir uns nicht so regelmäßig treffen können an den Samstagen. Oder an jedem Samstag treffen wir uns halt nicht. Aber das haben wir in Hamburg auch nicht gemacht. Also wir haben uns da nicht jeden Mittwoch dann und dann getroffen. Aber es war einfach flexibler in der Gestaltung. Wenn man sich nicht mittwochs traf, traf man sich vielleicht freitags. Und das ist jetzt etwas begrenzt, weil wir uns nur noch samstags treffen wollen, können. Einige Kontakte sind schon einfach dünner geworden. Und das merke ich auch an der Qualität.
Für das innere Wohlbefinden ist neben den Beziehungen zu anderen Menschen vor allem aber auch das eigene Zuhause wichtig. Besonders dann, wenn es so selten erlebt werden kann.
Zu Hause fühle ich mich geborgen. Ich liebe mein Zuhause. Das ist so, wie ich mir mein Leben vorstelle. Also meine Bücher, da ist meine Musik, da liegen alle Dinge, die ich mag. Da ist das, womit ich mich beschäftigen kann. Da fühle ich mich, ich sagte das schon, geborgen. Folge ist, das Zurückkehren erhöht meinen Lebensgenuss. Für mich ist das Zuhause das, was mich absolut stützt, hält. Und da will ich zurück.
Indem es nämlich so ist, dass wir uns sehr wohl an bestimmte Räume und an bestimmte Orte auch mit unserer Identität binden.
Arbeitspsychologin Dr. Ducki.
Wenn wir uns in unserer alltäglichen Welt bewegen, dann machen wir das immer in der konkreten Auseinandersetzung mit dem, was da eben ist. Und unser Wohnarbeitsort, sofern das eben ein Ort ist, prägt uns auch in besonderer Weise und ist uns dadurch auch sehr wichtig. Besonders der Wochenpendler hat da ein Problem, wenn er immer wieder zu einem anderen Ort fährt, weil er natürlich in der Dauer, wie er dorthin fährt und sich auch an diesem anderen Ort bewegt, macht er dort auch Erfahrungen, Raumerfahrungen und eignet sich, wenn auch am Anfang vielleicht erstmal nur funktional, aber nach und nach eignet er sich auch diesen anderen Ort an. Und dieser andere Ort wird dann, wenn über längere Zeit dahin gependelt wird, auch zu einem vertrauten Ort, zu einem Heimatort. Und wenn das geschieht, ja, also wenn man durch dieses regelmäßige dort Handeln, dort auch einen Ort des Vertrauens aufbaut, dann entsteht eigentlich erst diese Zerrissenheit.
So führt das Pendeln auch zu einer beunruhigenden Frage nach der eigenen Identität. Wo gehört man denn nun wirklich hin?
Wo ist man denn? Wo bin ich denn überhaupt? Das frage ich mich oft. Wo bin ich jetzt eigentlich? Wo gehöre ich hin? Ich frage mich manchmal, was mache ich hier eigentlich? Also die Zweifel kommen auch auf.
Zerrissenheit, Zweifel. Warum versucht der Pendler da nicht, die Situation zu ändern, indem er in die Nähe des Arbeitsortes zieht und so aufhören kann mit dem ständigen Hin und Her?
Es gibt verschiedene Gründe. Am Anfang war es die Familie, die sich nicht bewegen wollte. Das war die Angst, sich zu verändern. Also Familien sind so gesehen nicht mobil, zumindest die deutschen Familien sind sehr immobil. Und ich bin dem gefolgt, weil ich auch nicht so hundertprozentig sicher war, dass das klappt hier in Hamburg. Dann starb meine Frau vor knapp 4 Jahren und ich konnte das Nest, wenn ich das mal so bezeichnen soll, für die Kinder gar nicht zerstören. Ich wusste, die Kinder gut aufgehoben, die Kinder kannten sich dort blind aus.